Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast AI or Die. Heute mit dem Thema, warum man keine Projekte mehr machen sollte, sondern nur noch Data und AI Product Challenges. Lang gesagt, moin Kai, ne?
Hi Andreas, ja, wir haben es geschafft, will ich mal sagen. Von dem her, sehr schön und cooles Thema.
Absolut. Also ich vertrete ja hart die These, dass klassische Ausbildung, wie wir sie gewohnt sind, aus der Schule, es steht ein Lehrer oder eine Lehrerin vorne, es gibt Antworten auf der anderen Seite, die falsch oder richtig, darauf kriege ich Benotungssysteme und dann werde ich dann gelobt oder nicht gelobt, dass das veraltet ist und so kannst du keine Mitarbeiter ausbilden. Wie war denn dann deine Erfahrung oder jetzt, wo du bald Kinder im schulpflichtigen Alter hast, wie ist denn deine Erfahrung, sag ich mal, was Schule angeht und wenn du jetzt selber als Trainer unterwegs gewesen bist?
Gut, ich glaube, man kann da sogar, ich habe mich ein bisschen vorbereitet und ich habe irgendwie so gesagt, selbst eine Harvard-Studie sagt es sogar aus, dass On-the-Job-Learning schlägt jede Schulung und wahrscheinlich auch jedes Projekt, wenn es vor allem um die nachhaltige Kompetenzentwicklung geht. Ja? Und ich glaube, das ist ja dieses Klassische, was wir immer wieder sagen und was ja auch die Challenge praktiziert, eben du lernst durch Machen und nicht nur durch reines Zuhören. Auf die Aussage, ja, meine Kids oder meine Große kommt tatsächlich auch dieses Jahr in die Schule. Da bin ich maximal genervt jetzt schon. Ich bin mal sehr gespannt, aber wahrscheinlich, wenn ich alles, was ich von anderen Kindern schon mit Ampelsystemen abstrafen, wenn du da zu viel gezappelt, zu wenig gezappelt, zu viel gemeldet, zu wenig gemeldet, jetzt bist du auf Orange, jetzt bist du auf Rot, jetzt bist du auf Grün. Das hat mich letztendlich an dem Einschulungstag oder Anmeldungstag schon irgendwie etwas abgeschreckt. Von dem her, ja, es ist ein Graus, will ich mal sagen. Und du musst es halt einfach erleben, du musst es machen. Ich glaube, dass es fast noch in den ersten 4 Jahren, wo du vielleicht so Grundmathematik, Grundschreibung und so weiter, diese ganzen Grundsachen machst, es vielleicht noch okay ist, weil...
Spoiler ist es nicht, kann ich dir sagen. Also ich bin ja gerade in diesem Alter, ne? Das Problem ist, dass die Geschwindigkeiten ja logischerweise nicht angepasst werden. Bevor wir jetzt gleich nochmal zu, was hat das alles mit der Data Product Challenge zu tun, kommen, ist, die Geschwindigkeiten werden nicht angepasst und deswegen haben die Kinder natürlich unterschiedliches Lernniveau und lernen ja auch nur das, was die Lehrkraft sagt und nicht, was gerade deren Problem ist, an dem sie gerade selber sitzen. Also meine Tochter geht jetzt in die zweite Klasse, die macht Folgendes, die malt Comics und schreibt dann Geschichten dazu. Das ist ihr Hobby, findet sie ganz geil, faltet da Bücher, macht dasselbe etc. Wir sind aber in der Schule ja noch bei Rechtschreibung, was auch wieder so ein Thema für sich ist. Bedeutet, das Problem, die Herausforderung, die meine Tochter hat, ist Comics zu machen. Aber da ist sie halt stark drin und da kriegt sie natürlich mit der Hilfe von ChatGPT viel bessere Comics hin und kann die Rechtschreibung überprüfen, lernt es etc., sitzt zu Hause und nutzt das. Das heißt, was ich damit sagen möchte, Kai, es wird noch schlimmer, als du erwartest und es wird noch gravierender, als du erwartest. Und wir haben ja schon einen schönen Vergleich, weil du hast eine ländliche Schule, ich habe ja mitten in der Stadtschule. Da haben wir jetzt nochmal einen schönen Vergleich, wie das dann sich wahrscheinlich noch gegenseitig.
Ich denke, auch im Land ist alles viel besser, Andreas.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Aber sicherlich sind da, du hast ja jetzt, sag ich mal, modernere Medien angesprochen. Wahrscheinlich wird da noch der Projektor und solche Sachen wahrscheinlich genutzt werden. Und du sagst es ja, oder einen Punkt, den du ja angesprochen hast, und das ist ja auch genau das Problem bei klassischer Ausbildung oder klassischen Projekten eben auch, dass du nicht auf die Themen eingehst, was die Leute aktuell bewegt, nämlich in dem Fall das Comiczeichnen mit den Texten von deiner Tochter, sondern wird gesagt, nee, wir müssen jetzt ganz normale Texte irgendwie ABC runter und du musst auch noch genau die Handschrift haben, die ich dir vorgebe und nicht eben dieses selbst am eigenen Problem zu arbeiten. Und ich meine, das muss man natürlich ja dann, oder das ist ja dann auch, wo die Challenge genau ansetzt, zu sagen, es ist halt sozusagen strategisches Lernen im Echtbetrieb und eben nicht, wie soll ich sagen, wir machen jetzt irgendwie so dieses perfekte Szenario, hast das perfekte Datenset, hast die perfekten vorgegebenen Cases und dann einmal wird es da einmal runter und dann gehst du raus und merkst, naja, das echte Leben ist komplett anders oder ich habe doch andere Use Cases, ich darf die gar nicht formulieren, der Trainer agiert gar nicht mit mir, sondern er betet einfach nur sein Skript runter und dann braucht man natürlich nicht sich wundern, warum die Leute erstens keinen Bock darauf haben, zweitens es dann auch nicht mehr anwenden wollen.
Ja, hört da gerne mal meinen Sword Leader Podcast rein. Da geht es dann noch mehr über die Thema Schule sowieso etc. Das können wir abschließen, weil es ist immer ein Reizthema. Und wir wollen ja auch die Schule nicht reformieren. Wir wollen ja nur die Ausbildung, die wir aus der Schule gewohnt sind, nicht in unsere Ausbildung, die wir anbieten, übertragen. Das ist ja einfach unsere Entscheidung dabei, wo wir sagen, es funktioniert nicht. Weil Unternehmen denken immer, wir können Ausbildung normieren. Also, die denken tatsächlich, so Manager und Managerinnen, die irgendwo sitzen und sagen, hey, pass auf, wir machen jetzt eine flächendeckende Ausbildung und dann sind alle Leute digital. Erinnerst du dich noch, als dieses Thema digital war? Jetzt ist das Thema AI, dass das alles dasselbe ist und dass das alles zusammengehört und dass das man alles ganzheitlich denken muss, checkt ja wieder keiner. Ist ja auch egal. Du musst jetzt sagen, dass Folgendes passiert. Du musst iterativ ausbilden an den Problemen der Leute und hochgradig individuell und trotzdem eine Normierung draufkriegen. Das heißt, wir hatten das Beispiel gerade mit dem Comic-Zeichnen. Das wäre beispielsweise, dass einige Probleme haben, ein Dashboard vernünftig zu bauen. Dann muss das Dashboard mit den Leuten zusammen vernünftig gebaut werden. Es bringt mir nichts, wenn ich jetzt Leute engagiere so und sage, bau du mir das Dashboard. Dann werden die Leute es ja nicht können, die sind da wieder weg. Es sei denn, ich mache es langfristig, die sind immer da, das ist okay. Dann, wenn du outgesourced, wir haben ja auch einen Steuerberater, wir machen das auch nicht selbst. Okay, kannst du einkaufen, mach es. Hol dir einen Umsetzer, der das für dich tut. Kann ja ein super Typ sein, ist ja gar keine Frage. Wenn du das aber willst, dass deine Leute das können und dass sie selber datengetriebener werden, dann musst du die Leute ausbilden. Und dann eben nicht, was wir unter Ausbildung verstehen, sondern an dem Use Case, an dem Problem, an dem sie arbeiten, müssen sie lernen. Und das ist das, was wir uns mit dieser Data Product and AI Challenge vorgenommen haben, dass die Leute am Use Case arbeiten. Lass es ein Dashboard sein, lass eine AI-Anwendung sein, ein Agent, was auch immer.
Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also vielleicht sagt der eine ja auch schon wieder, ja, Dashboards sind tot, haben wir ja auch in unserem letzten Podcast uns darüber unterhalten. Es ist völlig egal, glaube ich, was der Case ist. Am Ende des Tages ist es ein Case, den diese Person in der Organisation, in dem entsprechenden Ökosystem gerade nervt oder nicht voranbringt oder gerne gelöst haben möchte. Wenn das wirklich ein echter Case ist und da mag es, sage ich mal, für den einen oder anderen noch so banal sein oder wie auch immer, da steckt die meiste Motivation drin. Wenn du weißt, es ist dein eigener Case. Es geht nicht um irgendein, sage ich jetzt mal, Dashboard-Zertifikat, sondern es geht um deinen eigenen Case und da kannst du die meiste Motivation rausschöpfen. Zudem, glaube ich, ist es auch extrem entscheidend, dass du das gemeinsam in der Gruppe machst, also vielleicht auch noch mit anderen Kollegen zusammen, also dass das Teamwork irgendwie auch nochmal gefördert wird, was dann ja auch wieder nachhaltig sozusagen den Wissenstransfer in der Organisation fördert, weil irgendwann ist ja dann vielleicht auch der Trainer, der jetzt initial diese Challenge mal initiiert hat, vielleicht wieder weg und dann hast du aber trotzdem ja noch andere Kollegen, die vielleicht links, rechts irgendwas mal mehr verstanden haben oder an anderen Stellen zugehört haben, wie du es selber getan hast. Also das hilft natürlich auch und am Ende des Tages muss ein Ergebnis rauskommen, weil die ganze Motivation auch, dass du einen eigenen Case machst, der wird natürlich auch extrem schnell zerstört, wenn du nicht es schaffst, sag ich mal, in der definierten Zeit dann zu einem funktionierenden Prototypen oder irgendwas zu kommen, damit du dann sagst, boah, ich habe mein Netzwerk ausgebaut, ich habe einen geilen Prototypen, ich habe irgendwie Stolz entwickelt, weil ich das dann habe irgendwo vorstellen können. Und wenn das sozusagen zusammenkommt, dann ist es nicht einfach nur, ja, du hörst dir irgendwas an, sondern Erlebnis klingt so übertrieben vielleicht, aber es ist halt dann doch einfach was anderes und es löst dein eigenes Problem. Du hast die Motivation, du hast Kollegen, mit denen du es gemeinsam durchgehst und kannst stolz sein auf das, was du am Ende erreicht hast. Und das muss natürlich irgendwie geschaffen werden und dann hast du eine viel, viel bessere als eine klassische Schulung, ein klassisches Projekt, was auch immer.
Da stecken ja verschiedene Themen drin, die du gerade ansprichst. Einmal Teamwork. Wir kennen das jetzt alle wieder. Kommt so ein Trainer rein, 8 Stunden, macht es und sagt jetzt, alles klar, wir machen jetzt hier Gruppenarbeit, weil wir gelernt haben, in der Gruppe lernen wir besser. So, dass das natürlich Unsinn ist, wenn es exakt an einer vordefinierten Aufgabe ist, dann wissen wir doch, was passiert. Nur der Beste in der Gruppe oder die Beste löst die Aufgaben für alle anderen und stellt es dann vor. Katastrophe, funktioniert nicht, haben wir jahrelang auch in unseren Trainings so gemacht. Das funktioniert nicht. Was du machen musst, ist, dass das Team zusammenarbeitet und diesen Case löst, dieses Problem, dieses Datenprodukt auf die Reise kriegt. Wer nochmal wissen will, was Datenprodukte sind, hört sich nochmal die Folge vom letzten Mal oder vorletzten Mal an. Da sprechen wir ausgiebig nochmal über diese Datenprodukte, was das nicht alles sein kann. Aber was viel wichtiger ist, die Geschichte innerhalb der Gruppe eine gemeinsam etwas zu erschaffen, hast du gerade angesprochen, motiviert noch mal viel mehr, gemeinsam ein Problem zu lösen, weil es kommen die Ideen, es kommt gegenseitiger Respekt und macht es. Und da haben natürlich viele Unternehmen genau das Problem, dass sie Leistungsträger haben und sagen, wir müssen die Schwachen mitziehen. Oh, woher kennen wir den Satz? Aus der Schule. Nee, man muss nicht die Schwachen mitziehen, man muss die Leute so zusammenstellen, die das am besten können und wo ihr Problem liegt. Und die Schwachen haben halt nur andere Probleme, können aber ja trotzdem Datenprodukte entwickeln. Und was heißt das schon schwach oder schlecht? Es ist nun mal dein Unternehmen. Du musst die Leute doch da nicht ranken und Noten geben. Du musst doch sagen, wie löse ich das Problem mit den Mitarbeitern, die ich habe? So, und deswegen können wir nur diese Challenges empfehlen. Da ist zwar sportlicher Ehrgeiz drin, aber lass doch diese Bewertung. Die Bewertung ist, kriegt ihr es auf die Straße, ja oder nein? Und wenn nein, was müssen wir tun, um es auf die Straße zu kriegen? Aber doch nicht dieses Ranking im Sinne von Zertifikat 1,2, gut gemacht, fein, 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 fein. Deine Mitarbeiter sind keine Haustiere. So.
Zu 100%. Und ich glaube, genau so, wie du untereinander mit deinen Kollegen agieren musst, muss genau auch der Trainer agieren. Das ist nämlich nicht wirklich einer, der Frontalunterricht gibt, sondern es ist dann eher ein Coaching, der das fördert, der vielleicht auch nochmal sagt, okay, wir müssen da nochmal jemand anders mit reinziehen, der sich vorher überlegt, wie stelle ich vielleicht auch die Gruppe zusammen, ja, oder das Team. Und der Trainer, glaube ich, der muss auch gar nicht alles selber vermitteln können. Also ich glaube, es ist eben, so wie wir mal gesagt haben, naja, am Ende muss die Sache auf die Straße gebracht werden und der muss letztendlich einfach diesen klaren Rahmen schaffen, muss gewisse Phasen einfach auch definieren, auch mal Raum zum Experimentieren lassen, überhaupt keine Frage. Vielleicht musst du auch gewissermaßen nicht, wir haben jetzt so hart gesagt, hey, du musst am Ende Produkte oder irgendwas auf die Straße bekommen, vielleicht auch eine gewisse Fehlerkultur zulassen, ja, also der muss halt einfach so eine Situation schaffen, wo es möglich ist, die Sachen auf die Straße zu bringen. Der braucht dir jetzt nicht, sag ich mal, Machine Learning oder irgendwelche Tools oder was auch immer alles persönlich erklären können. Das kann auch wieder ein Team, so wie letztendlich es im Team funktioniert, dass ich die Sache auf die Straße bekomme und jeder Schwache oder Starke sich da irgendwie gegenseitig das Zusammenspiel funktionieren. Ich glaube, so ist es letztendlich auch im Coach- oder Trainerteam. Das ist nicht nur eine, der alles kann, sondern der eine ist vielleicht stärker in der Motivation, der andere hat bestimmte Toolkenntnisse und das eben dieses Zusammenspiel, das muss einfach funktionieren und dann hast du eine geile Challenge und dann eben Teamwork nicht nur auf Seite der Trainierenden, sondern auch der Trainer.
Ja, das, Fehlerkultur ist auch schon so ein geiles Wort. Also nach dem Motto, dass wir überhaupt darüber nachdenken, dass wenn man etwas zusammen erschafft, dass man Fehler zulassen darf. Jeder, der schon mal ernsthaft gearbeitet hat in seinem Leben, ehrlich, ganz ehrlich, weiß, dass man Fehler macht. Wir machen jetzt seit 10 Jahren hier eine Managementberatung zum Thema IT. Wie viele Fehler wir auf dem Weg gemacht haben, ist unglaublich. Wenn wir uns darüber unterhalten müssen, ob es eine Fehlerkultur gäbe und wie wir beide damit umgehen, könnten wir heute keinen Podcast aufnehmen. Das gehört zum Wachsen dazu. Das heißt, Fehler müssen ja gemacht werden, damit man das macht. Ich habe ja früher immer gesagt, ne, wer keine Fehler macht, arbeitet nicht. Das ist halt so. Das heißt, alleine, dass man das in Konzernen oder in der Schule sagen muss, aber woher kommt es? Schule, klar, da haben wir gelernt, Fehler sind schlecht. Da haben wir gelernt, schlecht. Du baust einen Turm auf mit Schlötzchen. Da fällt er um. Oh, nicht richtig gemacht. Statik stimmt nicht. Schlecht. 6 Sätzen. Dass du so hoch gekommen bist, das müsste incentiviert werden. So, und deswegen, das schlägt natürlich fehl. Und du hast jetzt gerade nochmal gesagt, der Trainer, der Coach muss sich alles wissen. Wieder die Parallele zur Schule. Meine Tochter geht davon aus, dass ihre Klassenlehrerin alles weiß. Ich sage ihr immer zu ihr, die weiß gar nichts. Das ist unfassbar, was die für einen Quatsch teilweise erzählt, wenn es um moderne Dinge geht. Weil sie einfach auf einem Stand ist, der in ihrer Generation halt nicht mehr passt. So, ist in Ordnung. Die sagt zu mir, ich soll mir mal einen Drucker kaufen, ich soll mit der Zeit gehen. Ich sage, ich habe keinen mehr. Egal, ich brauche mich mit dieser Frau nicht mehr streiten. Aber das Schöne ist ja, dass der Coach, das wäre ja auch an sie gerichtet, sie muss das nicht alles wissen, gar kein Vorwurf. Ich gehe gar nicht davon aus, dass sie es alles weiß. Sie müsste ja nur auf die Reise gehen mit den Leuten und sagen, ich führe dich da durch und ich helfe dir mit meiner pädagogischen Coaching-Trainer-Expertise, was wir auch machen. Wir wissen auch nicht alles, wir haben aber schon über Tausende von Leuten zusammen gecoacht. Zusammen haben wir wahrscheinlich über 3000 Leute gecoacht, Kai, wenn wir die alle runterzählen würden. Und haben die trainiert und gemacht und getan. Wir waren noch nicht schlauer als die Teilnehmer. Es war ja nur so, dass wir in der Lage waren, sie da durchzuführen. Sonst wäre ja auch jeder Trainer im Sport, ich liebe ja Sportvergleiche, ne? Wäre jeder Trainer im Sport ja besser als der Spieler. Oder der Spieler könnte sich ja selber coachen, wenn das so gehen würde. Warum machen die das denn so? Ja, da ist genau das Gegenteil. Fehler machen, dann gibt es ein Team. Beim Football stehen irgendwie 10 Leute an der Coaching-Seite nur während des Spiels. Und jeder hat eine Aufgabe für einen bestimmten Bereich. Und in der NBA sind es 5. Und selbst 3 Trainer hat man beim Fußball unten sitzen. Wir reden nur über die unten sitzen, während das Spiel läuft. So, und das finde ich total krass, dass man das nicht mehr kopiert und dass wir noch immer in diesem alten Schulwahnsinn sind aus 1800, aus der preußischen Reformation. Alter Schwede, Reformation.
Aber du siehst ja auch, sag mal, wenn du diese Fußballbeispiele oder Sportbeispiele wieder ransiehst, da siehst du ja jetzt auch, sag mal, in der jüngeren Vergangenheit, einer der besten Spieler mit Lothar Matthäus, die wir mal hatten, der ist aber trotzdem nicht der beste Trainer geworden. Genau. Dahingegen ist ein Tuchel oder ein Klopp irgendwelche Viertligaspieler, Drittliga, Zweitligaspieler.
Zweitliga. Also der Jürgen Klopp, glaube ich, war doch Torschützenkönig in der zweiten Liga, wenn ich es richtig weiß. Kann auch falsch liegen.
Aber gut, von dem her, das zeigt ja irgendwie auch, das löst es ja auf in dem Sinne, was wir vorhin gesagt haben, nämlich du musst nicht alles wissen, du musst den Rahmen, du musst das Frame schaffen, du musst irgendwie einen Startpunkt, wenn wir jetzt vielleicht nochmal überlegen, okay, wie läuft so eine Challenge ab? Sicherlich hast du da irgendwie vorher die Überlegung, die Idea Creation oder der Use Case oder was genau dann definiert wird. Danach gibt es dann vielleicht so einen gewissen Kickoff, Mini-Trainings dann zu den einzelnen Aspekten, um die Leute auch weiterzuentwickeln. Das kann der Trainer, das kann das Trainerteam machen. Jeder, der halt sozusagen am meisten zu dem jeweiligen Use Case erzählen kann. Dann hast du gewisse Wochen, wo, sag ich mal, so ein iteratives Prototyping passiert, wo du halt immer wieder daran arbeitest, wo du dann auch wieder neue Impulse bekommst. Ich sag mal, diese wöchentlichen Check-ins, die sind aus meiner Sicht relativ wichtig, weil du läufst los und du hast ja auch parallel, logischerweise, wenn du das so, sag mal, berufsbegleitend machst, hast du ja auch noch Tagesgeschäft und du kommst mal an Probleme und du musst dann auch mal mit den Leuten wieder sprechen können. Und dann eben klar, dieses Coaching, dieses Fördern, dieses ich gebe es nicht vor, sondern ich versuche dich in diese Richtung zu lenken. Und dann, wie gesagt, dann auch natürlich in der späteren Phase, sage ich mal, je nachdem, auf wie viele Wochen man dann jetzt diese Challenge setzt, dass man dann sagt, okay, wie mache ich das Storytelling, wie mache ich das Testing, wie präsentiere ich das dann am Ende des Tages vor der Jury, was ist da für eine Preisverleihung oder. Also das ist der Frame, den kann der Coach letztendlich vorgeben. Und das ist ja auch das, was wir sagen. Das ist, was wir können. Und danach muss man eben schauen, natürlich gibt es auch Spezialgebiete Richtung Dashboard und Richtung Self-Service, wo wir natürlich auch Sachen liefern können, ja. Aber wir wissen auch ganz genau, wo vielleicht unsere Grenzen sind und wo wir dann vielleicht die Kollegen oder aus dem Netzwerk jemand dazu nehmen oder vielleicht ja auch aus dem Team selbst. Also es ist ja durchaus auch, wie du sagtest, wir haben schon mit wunderbaren, ganz, ganz cleveren Menschen zusammengearbeitet. Und warum sollen die dann nicht, sage ich mal, also die internen vermeintlich, dann auch zu einem bestimmten Case, den wir da gemeinsam vorstrukturiert haben, irgendwie halt besonderen Input liefern? Weil ich meine, das haben wir schon immer gesagt, dass die Leute intern wahrscheinlich am meisten zu ihrer eigenen Organisation, zu ihrem eigenen Businessmodell sagen können, als der schlaue Berater, der jetzt meint, da irgendwie was daherreden zu müssen, ist ja auch klar. Und das musst du halt einfach orchestrieren, was da sozusagen, wie das Team am besten zusammenspielt.
Und jetzt gibt es natürlich wieder die ewig Gestrigen und die sagen jetzt wieder, könnt ihr schwarz-weiß sehen und sagen, ja, man darf jetzt nur noch Challenges machen. Nein, ihr könnt natürlich auch noch eine klassische 8-Stunden-Ausbildung machen, wo ich bei euch sage, macht mal 2 mal 4, das ist immer besser, aber das ist ein Thema für sich. Ihr könnt das natürlich nach wie vor machen, weil erstmal alle zusammenzutrommeln und dann Leuten zu sagen, ich gebe dir eine gewisse Grundausbildung in einem Tool, in einer Sache. Beispiel, guckt euch gerne mal von Diljana unsere Copilot-Videos an auf YouTube, die sind einfach free. So, wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet jetzt Copilot einfach mal die Basics machen und möchtet mit euren Mitarbeitern, dass die erstmal so eine Grundausbildung kriegen. Ja, super, macht es. Und danach gehen wir in so eine Data Product and AI Challenge und überlegen, was können wir jetzt für Mehrwerte für euer Unternehmen machen in solchen AI-Cases mit Copilot, die dir dann tatsächlich irgendetwas bringen. Lass das doch mal zusammen dann überlegen, machen Setting, durchführen, Challenge und das steht dann innerhalb von 3 Monaten. So, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du kannst das eine tun und das andere nicht lassen. Es geht hier nicht um Recht haben. So, es geht nur darum, was ist am erfolgreichsten. Und jetzt grenzen wir mal kurz die andere Seite ab. Die andere Seite sind Projekte. Da sagen viele, das machen wir in unseren Projekten ja auch. Nee, macht ihr nicht. Da macht ihr einen großen Plan, da setzt ihr euch alle hin, da setzt ihr selber, wer übernimmt welche Aufgabe, dann gibt es irgendwelche agilen Methoden, da sagt man morgens so was, abends so macht und so weiter und so fort. Ihr macht es nicht. Ihr macht Folgendes, ihr versucht alle gleichzeitig an irgendetwas zu arbeiten etc. und nicht jeder an seinem eigenen Use Case. Das passiert nicht. Und schon gar nicht als Coaching, weil die Leute, die in den Projekten kommen, nämlich dafür beauftragt werden, das umzusetzen. Das heißt, auch das ist keine Challenge, die ihr da macht. Versteckt es nicht da drin, es ist nicht wahr, es wird nicht getan. Es müsst es eher so sehen, ihr seid da die Bauarbeiter, die auf die Baustelle kommen, vielleicht auch die Architekten, die das umgesetzt haben, aber ihr setzt es mit Hilfe des Kunden um. Das ist ein Unterschied, ein wesentlicher Unterschied zu, ich bringe es dir bei, Training on the Job, ich bringe es dir bei, Challenge-Gedanke, ich bringe es dir bei, wie es auf die Straße geht. Komplett ein anderer Beritt. Ist nicht besser oder schlechter, ist mir völlig egal. Es ist nur was anderes.
Genau, du musst halt einfach so sagen, auch die guten Aspekte oder die Sachen, die sich in deiner Organisation bewährt haben. Viele schwören ja auch auf Hackathons oder, genau, oder wie gesagt, auch vielleicht so eine Grundbeschleunigung, wo du vielleicht mal 4 Stunden oder 2 Stunden oder was auch immer auch ein gewisses Frontalunterricht mal bekommst. Es ist ja einfach dann für die Erstbeschleunigung total relevant, total gut, und deswegen ist es ja nicht, wie du sagtest, das eine oder das andere, sondern zu sagen, was sind Formate, die sich bewährt haben, dass ich jetzt vielleicht auch mal eine Beschleunigung brauchst, okay, ich muss jetzt mal 3 Tage am Stück an irgendeinem Case arbeiten. Das ist natürlich auch eine geile Sache und ist ja dann auch völlig in dieser Challenge integrierbar. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist da nur auch, die Menschen und vor allem natürlich auch die Führungskräfte, die müssen halt auch wissen, was es bedeutet, eine Challenge in der Organisation durchzuführen. Und natürlich haben die Leute auch noch ihr Tagesgeschäft, überhaupt gar keine Frage. Nur es geht halt nicht, keine Ahnung, du machst 99% Tagesgeschäft und ja, das 1% natürlich und den Rest darfst du in der Freizeit machen. Also es muss da natürlich schon irgendwie, wie soll ich sagen, ein faire Challenge insgesamt aufgesetzt werden. Und da muss halt eben dann auch die Führungskraft ein bisschen Vertrauen haben, dass es dann eben in diese Richtung auch laufen kann.
Ja, du kannst es ja noch einfacher machen. Du kannst ja noch sagen, hör mal zu, du kriegst folgendes Datenprodukt innerhalb der nächsten 2 bis 3 Monate, das garantiere ich dir. Das heißt, dann ist ja das ein gegenseitiger, sag ich mal, da muss kein Vertrauen haben als Führungskraft, ja. Das ist eine Arbeitsanweisung, setz es mir in 2 Monaten um, ich habe dir die Hilfestellung gegeben, mach es gefälligst mit den Leuten, die können das, die haben es schon zigfach unter Beweis gestellt, und tu es bitte. So, ich glaube, da muss gar nicht dieses Vertrauen, das Vertrauen brauchst du in dem Moment, wenn du Ausbildung machst. Hoffentlich lernen die Leute was. Also wenn du eine klassische Seminare, hoffentlich lernen die Leute was. Oder wenn du ein Projekt machst, hoffentlich können die das. Dort brauchst du kein Vertrauen. Dort brauchst du nur das Vertrauen, dass deine Mitarbeiter etwas kann, brauchst du ihn gar nicht beauftragen, dann lass es. Dann nehmen wir wieder den externen, völlig okay. Aber du glaubst, dein Mitarbeiter soll das tun in Zukunft. Tu es. Der Coach stellt es daneben, setzt es um, ihr habt die Zeit, das ist die Challenge. So, und da brauchen wir nicht über Fehlerkultur reden im Sinne von, warum hat das nicht funktioniert? Machen. Weil sonst wäre ja wie in einer Doktorarbeit, nämlich das Ergebnis positiv oder negativ. Das heißt, selbst wenn ich dann ein negatives Ergebnis habe, ich habe das Dashboard beispielsweise nicht umsetzen können, weil die Daten nicht da sind, machen wir so ein Classic, und ich krieg's in 2 Monaten nicht gelöst, dann kriegst du es auch in 10 Monaten nicht gelöst. Das heißt, da merkst du doch einfach nur, wo deine Probleme sind und kannst das wieder weiterverwerten. Dann ist die Challenge aber als solche bestanden, weil du hast etwas aufgedeckt, was vorher nicht da war.
Absolut. Ich meine, eine Sache, die ich natürlich sehr, sehr positiv finde, die ich trotzdem aber ab und zu auch mal so in den Unternehmen höre, ist dieses Element Wettbewerb nicht nur positiv besetzt. Ja. Wir sagen ja ganz klar, geil, sportlicher Ehrgeiz, Beste. Bringt das Team aufs nächste Level, fokussiert dich, begeistert dich und geil. Was begegnest du trotzdem jemanden, der da eher kritisch auf das Element Wettbewerb schaut?
Sollte uns nicht beauftragen. Also, ich finde, Wettbewerb ist ja erstmal was ganz Positives, was wieder negativ geframed ist. Also, im Beispiel bleiben wir nochmal in dieser Schule. Jeder kriegt einen Pokal oder bei Kindergeburtstagen, jeder kriegt einen Pokal. Keine Angst, es geht jetzt nicht in die Rhetorik, wo ihr Angst habt, sondern die Leute denken sich, die Eltern, oh, es ist so schlimm zu verlieren oder etwas nicht zu können, dass man einen Trostpreis kriegt, dass man eine Sache, ich bekomme etwas überreicht im Sinne von, das ist so schlimm zu verlieren, du kriegst einen Preis, damit es dir nicht so schlecht geht. Warum bringen wir denn den Kindern nicht bei, es ist überhaupt nicht schlimm zu verlieren, Fehler zu machen, Dinge zu tun. Du musst nicht getröstet werden, wenn du was verlierst. Es ist nicht schlimm. Also ich verstehe es überhaupt nicht, dass wir müssen die Gewinner jetzt nicht ehren, ist mir völlig egal, wir können auch gleich behandeln, das finde ich völlig okay, den Ansatz, aber den Kindern beizubringen, dass Verlieren was Schlechtes ist. Und das muss doch bei erwachsenen Menschen in einer Organisation möglich sein, dass wenn man sich dahin stellt, das kann meine Abteilung nicht, das haben wir nicht hingekriegt, wir haben unser Bestes gegeben, wir machen die nächste Challenge, wir werden es jetzt schaffen. Dass alle doch klatschen und applaudieren und sagen, die beißen jetzt, jetzt geht es los. Nee, was passiert? Wettbewerb wollen wir bei uns im Unternehmen nicht, dann sieht man ja, dass die einen besser sind, die anderen nicht. Spoiler für euch alle, das wissen die eh. Das wissen eure Führungskräfte, das wissen die Teams untereinander, die wissen alle komplett, wer die Besten und wer die Schlechtesten sind. Es wird nur so getan als nicht, es werden Trostpreise verteilt. Macht es gerne so, gar kein Problem, man muss ja die Leute nicht diskriminieren oder so. Man kann ja auch Leuten sagen, sie machen super Arbeit. Scheitern ist super Arbeit. Scheitern ist super Arbeit. Wer scheitert, arbeitet. So, und weiter geht's.
Wer scheitert, der lernt wahrscheinlich sogar noch viel, viel mehr, wie der direkt das Erfolgserlebnis.
Total, weil dann ist es ja keine Challenge gewesen. Das heißt, eine Challenge ist doch im Begriff als solches, ich schaffe es nicht. Also, wenn ich den Mount Everest besteige, bleiben wir bei dem Beispiel, ist der Gegner der Mount Everest, dann ist mein Wettbewerb ich gegen den Berg. So. Soll ich dann nachher sagen, oh, der Berg war aber gemein zu mir, oh nee, andere haben das geschafft, andere waren da schon oben, nee, lass mal lieber keinen Wettbewerb machen. Ist doch eher motivierend, ich schaffe es beim nächsten Mal. So, und wir reden jetzt nicht über den Mount Everest, wir reden über fucking Datenprodukte. Da kriegt man ja schon wohl doch hin.
Ich glaube auch, ich meine, ich kann auch mal wieder ein normaleres Beispiel nochmal bringen, jetzt von unserer großen Tochter. Wir waren im Januar Skifahren und dann war am Ende dieser Skikurs, wo sie sich mega drauf gefreut hat, wo sie hatte, alles klar, Papa, ich will da gewinnen. Ja. Und die Kleine hat es geschafft, sie hat den ersten Pokal geholt und die Große ist Dritte geworden. Und die war so massiv angefressen. Da habe ich gesagt, hey, wir gehen im März, gehen wir nochmal. Da kannst du wieder am Skikurs teilnehmen. Und Emmy, und dann musst du einfach dir überlegen, was hast du jetzt, was kannst du noch verbessern? Wo kannst du dich weiterentwickeln, ja? Und sie hat da so eine brutale Motivation rausgeschlagen. Wenn ich sie beobachtet habe im Skikurs, wenn die Skilehrerin gesagt, hey, da vorne, keine Ahnung, wer ist als Erster da? Und sie ist, keine Ahnung, ohne Stöcke fährt sie, ja, gefahren und dann getribbelt und alles gemacht, um maximal schnell an dem Ziel zu sein. Und wie gesagt, sie hatte diesen brutalen Ehrgeiz, diesen Wettbewerb, das fand ich so cool einfach zu sehen. Und dann hat sie tatsächlich im März, als wir dann das zweite Mal Skifahren waren wieder, hat sie den ersten Platz gemacht, ja. Und das war aber einfach so, dass sie gesagt hat, alles klar, Papa, auf was kann ich noch achten? Können wir nochmal ab und zu zusammenfahren? Dann halt auch bei der Skilehrerin jeden Einzelnen. Und das sind ja auch, sag ich mal, diese Mini-Awards in Anführungsstrichen, wo du klein, also du hast jetzt diesen großen Wettbewerb, wo du sagst, alles klar, da habe ich eine extreme Sichtbarkeit, da kriege ich vielleicht irgendeine Anerkennung, weil ich dann auf dem Treppchen stehe oder weil ich vor irgendeinem besonderen Chef irgendwas am Ende der Challenge präsentieren kann. Aber es sind halt trotzdem ja, sag ich mal, diese kleinen Pitches auch oder mit den Trainern, die mir Infos geben oder diese Mini-Awards, weil ich Teilaspekte ja schon oder weil ich ein gutes Zusammenspiel einfach mit dem Team habe, ja, und einfach dieser faire Wettbewerb, glaube ich, der fördert extrem die Kreativität, das Durchhaltevermögen und es war einfach dann einfach für mich zu sagen, hey, okay, komm, ist doch nicht schlimm, das hast du diese Erfahrung mitgemacht, jetzt guck mal, was wir das nächste Mal besser machen können, wurde vielleicht, haben wir noch ein bisschen auch an den Skiern, haben wir noch ein bisschen, also kannst du dann auch am Equipment feilen, ja, hat auch nur die zu kleine Skier auch, das heißt, sie konnte es wahrscheinlich gar nicht auch den ersten Platz im Januar machen. Von dem her, Equipment logischerweise, Teamzusammengehörigkeit, aber dann einfach dieser Ehrgeiz, dieser Wille und dann ist es, muss es nicht immer der Mount Everest sein, aber es kann ja auch kleine Dinge sein. Und vor allen Dingen,
total.
Der Mount Everest ist ja vielleicht jetzt für uns überhaupt nicht der Use Case. Und das habe ich ja ganz am Anfang gesagt. Es kann auch für dich als Trainer das langweiligste Use Case ever sein. Du musst trotzdem den größten Respekt dafür zollen, dass die Person das für sich artikulieren kann, was dieser konkrete Use Case ist, der sie nervt, es anzugehen, zu lösen und zu präsentieren. Das ist nun mal einfach das Geilste und das ist völlig egal, was das ist. Und deswegen ist ja auch dieses Mount Everest-Beispiel eigentlich kein gutes Beispiel, weil, keine Ahnung, für wen ist das Ziel der Mount Everest? Also wahrscheinlich für uns beide vermutlich nicht.
Nee, deswegen, ich finde ja auch gut, dass du sagst, so was Wichtiges, den Use Case richtig einordnen. Ne? Das kann ja sein, beim Skifahren da den ersten Platz zu machen, ist doch schön. Das ist doch ein schöner Use Case. Und noch immer, es ist ja nicht schlimm, wenn du den dritten machst. Und wenn du ihn wieder machst und wieder machst und wieder machst, dann hast du hier meinen dritten gemacht. Wie geil ist das denn? Nur, es muss doch dafür nicht, man muss nicht getröstet werden, sondern man muss nur gesagt werden, weiter geht's. Also, wer jedes Mal Dritter wird, ne? Der hat mehr in seinem Leben erreicht, als die Leute, die gar nicht erst angetreten sind. So, Und das ist doch eine Sichtweise, die wir einfach haben müssen. Und mich macht es momentan wahnsinnig. Und ich finde es so gut, dass wir jetzt sagen, wir machen das nicht mehr in unseren Projekten. Wir machen das nicht mehr in unseren Ausbildungen. Wir sagen jetzt, wir wollen, dass die Leute wirklich etwas lernen. So. Und wer dazu noch mal ein bisschen mehr hören möchte, geht gerne auch in den Data Culture Podcast von Carsten Bange. Da habe ich mal darüber gesprochen, wie es ist, dass wir die Ausbildung völlig falsch angehen. Da habe ich sehr guten Zuspruch gekriegt von vielen Leuten, auch viel Kritik. Man sieht, das Thema ist heiß. Wir müssen uns damit beschäftigen. Da gibt es verschiedene Meinungen. Wie ich glaube, ich habe eine relativ sehr klare Meinung dazu. Das ist auch, denke ich, wichtig. Und ein Beispiel vielleicht nochmal wegen des Scheiterns. Wir wurden jetzt hier, Kai, über 300.000 Mal gedownloadet in diesem Podcast. 300.000 Mal sind unsere Podcast-Folgen runtergeladen worden auf ein Handy. Das heißt, man hat es länger als 60 Sekunden gehört. Hätten wir mal lieber keinen Podcast gemacht, Kai, hätten wir scheitern können. Stell dir vor, uns hört keiner. Stell dir vor, das will keiner haben. Datenvisualisierung, das könnt ihr doch nicht machen. Unser Use Case war, uns kannte kein Schwein. Unser Use Case war, wir müssen Werbung machen, wir haben keine Kohle, wir haben kein Geld. Wir müssen irgendwas machen, was die anderen nicht machen. Haben diesen Podcast gemacht. Wir haben sogar tausende Leute, die das danach uns gemacht haben, ist doch super. Und es gab tausende Leute, die es vor uns gemacht haben. Aber bewerten wir uns jetzt von 1 bis 6, Kai, ob wir einen guten oder einen schlechten Podcast haben? Wir wissen nur, dass wir sehr viele Leute erreicht haben, dass wir sehr viele Kunden gewonnen haben. Und wer jetzt gerne mehr über die Data and AI Product Challenge haben möchte, Inhalte, wie geht das genau? Wie funktioniert das? Der geht bitte auf unsere AI-Seite. Dort findet ihr ein White Paper zum Thema Data Product Challenge. Könnt ihr runterladen, da habt ihr eine 1:1 Anleitung und dann kriegt ihr das, wie ihr das macht. Ansonsten kontaktiert Kai und mich, dann machen wir es mit euch zusammen. Da wird es richtig geil, also insofern kein Problem.
Ich glaube, das ist ja genau das Gute. Ich meine, du hast unsere Challenge beschrieben. Wir wollten Leute irgendwie gewinnen. Wir haben den Podcast als unser Medium definiert, ja. Und das zeigt aber auch, dass es ja dann mit diesem Produkt nicht endet. Und so ist es halt natürlich auch bei der Challenge. Das endet nicht mit diesem Pitch, sondern du musst natürlich schon auch überlegen, wie geht es dann weiter? Und das ist natürlich dann bei jedem Training, bei jedem Projekt, wenn es dann endet oder was man ja klassischerweise in so einem Datenprodukt aussieht. Also diese Philosophie musst du natürlich in der Challenge schon auch haben, dass du nicht sagst, okay, ich fahre jetzt nach dem Rennen nie mehr Ski, weil dann habe ich ja schon den ersten Preis gewonnen. Ja. Nein, es geht dann natürlich genauso weiter. Jetzt beginnt es ja erst richtig, weil jetzt kann ich ja noch besser oder größere Challenges angehen oder was auch immer. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine wichtige Geschichte. Es endet nicht mit den 3 Monaten oder 2 Monaten oder wie auch immer ich diese Challenge aufgebaut habe, sondern ich muss natürlich eine Haltung innerhalb dieser Zeit entwickeln, damit ich mich das dann auch darüber hinaus trägt und ich dann diese Methodik, diese Ideen, diesen Willen, diese Motivation natürlich auch weiter vorantreiben kann. Und so ist es ja auch für uns, wie du sagst, okay, wir haben jetzt dieses Produkt, aber trotzdem wollen wir euch ja auch darüber heraus noch erreichen. Nur, dass ihr es hört, ist eine Sache, aber natürlich wollen wir auch gerne mit euch uns austauschen oder euch nochmal weitere Sachen zum Download zur Verfügung stellen. Und das ist sozusagen, wo wir dann auch immer weiter und ich sage, okay, wir haben den Podcast aufgenommen, oh danke, tschüss. Oder dass wir dann auch nochmal sagen, dass wir ganz häufig auf LinkedIn teilen, wir dann auch, hey, was waren unsere Learnings aus diesem Podcast? Weil nicht jeder hat Bock, vielleicht uns zuzuhören, aber ganz häufig machen wir ja dann auch nochmal solche Karussells, wo wir sagen, alles klar, das sind die 7 Learnings aus diesem Podcast. Und auch das endet damit ja nicht, dass wir jetzt hier den Record-Button beenden, sondern da geht es ja eben auch weiter. Und das muss natürlich bei jeder Challenge, bei jedem Datenprodukt, bei allen Themen, die wir da immer so, muss das ganz klar im Fokus sein.
Eben. Und ich glaube auch, dieses Use-Case-basierte ist sehr, sehr wichtig. Und dass man nicht den Anspruch hat, ja, wir müssen die Besten dabei werden. Wir gehen jetzt zum Beispiel wieder zurück im Teil der Challenge. Wir wollen wieder Podcast Nummer 1 werden bei dem Thema. Der Jonas hatte uns mal abgelöst, Jonas Rashidi, Grüße gehen raus. Dann hat jetzt AI First einen riesen Podcast, riesen Zulauf, ein riesen LinkedIn-Profil. Carsten Bange mit dem Data Culture Podcast und so. Und jetzt hat jeder das so gepasst, guckt sich so an, was ihm doch am besten gefällt. Also was so am besten ist. So, aber unsere Challenge ist doch der Spaß daran, nicht an die Zuhörerzahlen oder an den Downloads das nachher zu machen. Da gewinnen wir eh. Also da kommen sie nicht ran, allein wegen der Zeit und der Reichweite, die wir zu Corona hatten. Aber das ist doch nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist doch zu sagen, wir möchten, dass ihr geile Podcasts hört, geile Sachen macht und nachher uns natürlich beauftragt mit geilen Challenges, die wir mit euch zusammen machen, weil das ist der Wert am Ende des Tages und das bewegt sich was. So, in dem Sinne, wir sind schon lange drüber. viel Spaß, Kai, ne, am restlichen Wochenende. Und ich sage, du hast die letzten Worte und ich sage Tschüss aus Hamburg.
Ja gut, also die AI und Data Challenge, ich glaube, die verbindet Lernen mit Tun und liefert Ergebnisse, die wirklich zählen. Von dem her, klar, Lernen ist gut, Umsetzen ist besser. Viel Spaß.
Tschüss. Bis dahin. Ciao.